so wunderbar mit euch lobzupreisen. Hallo, liebe Matthäus-Gemeinde. Ich möchte heute gerne anfangen mit einem Zitat von Winston Churchill. Dies ist nicht das Ende. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist vielleicht das Ende des Anfangs. Churchill sprach diese Worte vor über 70 Jahren im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Aber ich finde, vielleicht sind sie heute aktueller denn je. Anfang 2022 hätte ich es nie für möglich gehalten, dass Russland die Ukraine überfällt. Im Februar 2022, am 24., als wir morgens von Bomben aufgeweckt wurden, dachte ich, das ist das Ende. Und dann kam die Hoffnung. Die Ukraine ist nicht gefallen innerhalb von 3 Tagen, wie alle das vorhergesagt haben. Die Hoffnung vielleicht ist doch alles innerhalb von einigen Wochen vorbei und wir bekommen unser altes Leben wieder. Und heute leben wir im 3. Jahr Krieg in der Ukraine. Wir sehen das Ende nicht. Und momentan wird diese Welle von Gewalt, dieser Anfang, der gemacht wurde, aufgehalten. Momentan. Und gleichzeitig weiß ich, dass Gott ein starker Richter ist und dass er Gerechtigkeit bringen wird und Unrecht verurteilen wird. Also würde ich sagen, es ist ganz passend, das so auszudrücken, dass wir im Anfang, im Ende des Anfangs leben. Von dem Morgen an, als wir uns entschieden haben, im Angesicht russischer Panzer, die in unsere Stadt hineinfuhren, die auf Kiew zufuhren, dort zu bleiben, bis heute, 2 Jahre später, haben wir diese Entscheidung kein einziges Mal bereut. Es gibt viele Stimmen, die sagen, also das Helfen, was ihr gemacht habt bei Kriegsbeginn, das war ganz toll, aber reicht es jetzt nicht auch mal langsam? Euer ganzes Leben zieht an euch vorbei. Ihr seid doch noch so jung. Verschwendet ihr nicht euer Leben, eure besten Jahre in diesem Kriegsgebiet? Was soll ich dazu sagen? Das stimmt. Das stimmt. Wir verschwenden unsere besten Jahre in einem Kriegsgebiet. Und während unsere Freunde Häuser bauen, Kinder kriegen, bauen wir Häuser für die, deren Häuser zerstört wurden. Und evakuieren wir die Kinder von Familien nahe der Frontlinie, damit die in Sicherheit leben können. Wie einfach wäre es eigentlich zu sagen, nicht mein Land, nicht mein Problem. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, dass unser Leben Jesus gehört, gehört es nicht mehr uns, sondern geben wir ihm wirklich unser Leben und auch die Kontrolle über unser Leben. Und wir singen das so häufig in Lobpreisliedern, ganz andächtig, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben hinlegen. Das zu singen ist leicht, aber leben wir das auch wirklich? Sind wir bereit, uns vielleicht in den Augen der Welt oder in den Augen unseres Umfeldes lächerlich zu machen, weil wir uns entscheiden, unser Leben wirklich ihm hinzulegen und das vielleicht lächerlich aussieht für Menschen um uns herum oder wie Verschwendung aussieht? Oder bauen wir am Ende vielleicht doch lieber so einen Zaun um unser Leben, als ob wir zu Jesus sagen würden, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Diesen Zaun, weiter lasse ich dich nicht an mich ran. Und er selbst war nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber die Tränen, die Jesus über Lazarus geweint hat, waren entweder die größte Zeitverschwendung in der Geschichte der Welt oder sie waren fake. Denn er wusste doch ganz genau, dass er ihn von den Toten aufwecken wird. Das hat er sogar seinen Jüngern vorher angekündigt. Warum dann das Weinen? Er sitzt mit Maria und Martha und weint über Lazarus. Entweder ist es fake oder Jesus fühlt wirklich mit. Er fühlt wirklich mit unseren Sorgen, unserem Schmerz, unseren Gefühlen. Und wenn das so ist, dann ist vielleicht auch unsere Empathie für andere Menschen in ihrem Schmerz, ihren Sorgen keine Verschwendung. Dann ist das vielleicht genau das, was Jesus uns vorgelebt hat, was er uns als Beispiel gegeben hat. Vielleicht geht es nicht nur darum, eine Lösung für ein Problem zu finden. Und die Wahrheit ist, dass Jesus in diesem Beispiel die Lösung schon längst gefunden hatte, schon lange beschlossen hatte. Und trotzdem hielt er es nicht für Verschwendung, zu weinen mit denen, die traurig waren, obwohl er wusste, dieser Tod ist nicht für immer, nicht für lange. Und der Gott, der die Zukunft schon kennt, er achtet trotzdem unseren gegenwärtigen Schmerz und Kummer nie als zu niedrig, um sich da mitten rein hineinzulassen in unser Leben. Und so leben wir im Anfang des Endes und sind gleichzeitig doch mittendrin in der Gegenwart der Menschen in der Ukraine. Und ich habe euch heute die Geschichten von drei Frauen mitgebracht. Und ich hoffe, dass Gott dadurch, durch diese Geschichten vielleicht zu dir, zu euch persönlich heute auch spricht. Dann können wir auf das erste Foto schauen. Das ist Diana. Und Diana stammt aus Donetsk in der Ostukraine. Viele haben den Namen dieser Stadt schon mal gehört. Und dort begann Russland den Krieg vor 10 Jahren. Sie wuchs dort in einem Kinderheim auf. Und 2014 ist sie mit ihren Freundinnen in den Supermarkt gegangen und plötzlich standen ihr Soldaten mit Maschinengewehren gegenüber und haben damit rumgefuchtelt, weil es ihnen irgendwie auch Spaß machte, den Kindern Angst zu machen. Und Diana war damals 15. Das war der Tag, als Russland versuchte, die Kontrolle zu übernehmen über ihre Stadt. Und in derselben Nacht wurde sie und alle anderen Kinder dieses Kinderheims in einen Bus gesetzt und aus der Stadt evakuiert. Damals war sie 15 und seitdem ist sie nie wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Die Stadt ist bis heute besetzt von Russland. Sie hat ihre Heimatstadt nie wieder gesehen, ihre Freunde dort nie wieder gesehen. Und in den Wirren dieses Angriffs ist ihre Mutter ums Leben gekommen und sie konnte sich nie von ihr verabschieden. Und mittlerweile hat Diana ein neues Leben gefunden, in Kiew ein neues Zuhause gefunden, aber noch viel mehr. Dadurch, dass sie dort von Christen aufgenommen wurde, hat sie zu Jesus gefunden und wirklich ein ewiges Zuhause bei ihm gefunden. 2022, wieder Bomben, wieder Krieg, wieder Russland. Und zu dem Zeitpunkt waren mein Mann Jeffin und ich, Diana sagt, wir sind das Engste an Familie, was sie hat. Und an dem Morgen, als wir von Bomben aufgeweckt wurden, hat sie zu uns gesagt, was ihr macht, mache ich auch. Ich weiß nicht, nach wem ich mich sonst richten soll. Und wir haben uns entschieden, an dem Morgen zu bleiben. Und sie hat plötzlich angefangen zu strahlen und war erfüllt wirklich mit Freude, weil sie gesagt hat, in meinem Herzen habe ich gespürt, ich möchte auch bleiben. Aber ich wusste, was kann ich schon alleine ausrichten. Und so ist sie für mich zu einer Heldin geworden mit einem Satz, den sie an dem Morgen gesagt hat. Sie hat gesagt, das letzte Mal war ich noch ein Kind und ich konnte mich nicht entscheiden, was ich tun möchte. Ich wurde in einen Bus gesetzt und für mich wurde entschieden. Und dieses Mal möchte ich kein Opfer sein, sondern ich möchte meinem Land helfen. Und das ist für mich eine Einstellung, die ich als heldenhaft benennen würde. Eine Person, die sich entscheidet, kein Opfer mehr sein zu wollen, sondern ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt und rausgeht aus dieser Opferrolle. Und das ist eine Person, die allen Grund der Welt hat, zu sagen, das Leben war so ungerecht zu mir. Ich fühle mich als Opfer. Und wie oft fühlen wir uns als Opfer? Es entspricht so sehr dem Zeitgeist, überall nach Ungerechtigkeiten zu suchen, die uns passiert sind. Unsere Kindheit, unsere Eltern, in der Schule, am Arbeitsplatz. Und es fühlt sich ja auch so bequem an zu sagen, das Leben ist einfach ungerecht zu mir gewesen. Und das vielleicht als Ausrede zu nehmen für um etwas nicht zu tun oder um sich einfach nur auf sich selbst zurückzuziehen. Für mich ist Diana mit dieser Einstellung eine Heldin. Und heute machen wir mit ihr Sommerlager und sie organisiert Sommerlager für Kinder, die genauso einen Hintergrund haben wie sie, die in Kinderheim leben, die ihre Eltern verloren haben, die ihre Heimat verloren haben und bringt heute so viel Hoffnung für ihr Land. Einfach nur, weil sie sich entschieden hat, es reicht. Ich will kein Opfer mehr sein. Ich möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen mit Jesus. Schauen wir auf das nächste Foto. Das ist eine alte Frau, die Lehm siebt. Und dieses Foto haben wir aufgenommen, als wir sie getroffen haben in einem kleinen Dorf, mitten im Nirgendwo im Süden der Ukraine, in einer Region, die Russland in den ersten 9 Monaten nach der Invasion unter Kontrolle genommen hat. Die Region heißt Cherson und liegt am Schwarzen Meer. Und für 9 Monate wurden dort russische Pässe verteilt, russische Währung eingeführt und es wurde versucht, diese Region der Ukraine an sich zu binden. Und dort gab es immer viel Widerstand, viele Proteste während dieser ganzen Zeit. Und heute ist diese Region wieder ukrainisch und unter ukrainischer Kontrolle. Aber um die Menschen dort zu bestrafen, dafür, dass sie sich nicht gefreut haben, als die Besatzer kamen, hat Russland im letzten Sommer dort einen Damm gesprengt. Und dieser Damm hat eine Fläche von 3-mal der Größe Berlins überflutet und unter Wasser gesetzt. 3-mal die Größe Berlins. Keine Naturkatastrophe, sondern einfach pures Böse, pure Zerstörungswut. Und die Häuser der Menschen dort standen für mehrere Wochen unter Wasser und dann fangen die an zu bröckeln, porös zu werden, zusammenzufallen. Und wir sind, nachdem das Wasser weggegangen ist, sind wir in diese Region gefahren, weil wir schauen wollten, wie wir den Menschen beistehen können. Und haben mitten in einem Dorf diese alte Dame getroffen. Und dieses Bild ist für mich ein Sinnbild von dem Geist, der momentan in der Ukraine umgeht. Das ist eine alte Frau, die über 90 ist, die nicht darauf wartet, bis irgendjemand kommt, um ihr zu helfen, sondern die sich Lehm vom Boden nimmt, den anfängt zu sieben und damit anfängt, ihr Haus zu verputzen. Nicht darauf wartet, dass irgendjemand kommt und sie rettet oder ihr hilft. Und das mit einer Freude auf dem Gesicht und mit einem frechen Spruch auf den Lippen hat sie zu uns gesagt, ach, wer weiß, wann jemand kommt, um mir zu helfen. Bis dahin ist das Haus schon kollabiert. Und das sind Leute, die für mich wirklich Helden sind, die nicht die Hände in den Schutz legen und darauf warten, dass jemand anders kommt und für sie alles regelt, sondern die einfach einen Anfang machen. Und wir sehen es eigentlich nur als unsere Aufgabe, diese Menschen zu unterstützen, wenn wir das können und es vielleicht etwas leichter zu machen, vielleicht etwas besser oder schneller zu machen. Aber wir sind nicht diejenigen, die da die Helden sind, sondern solche Menschen sind die Helden, die selbst entscheiden, ich mache hier einen Anfang. Und ihr seid da übrigens Teil davon. Und dank eurer Hilfe konnten wir im letzten Jahr an das ganze Dorf Zementsäcke verteilen, um es ihnen einfacher zu machen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und damit sie nicht den ganzen Lehm vom Boden aufnehmen müssen, um die Häuser zu verputzen. Das ist eure Großzügigkeit, die uns das auch ermöglicht hat, das einfach zu unterstützen, besser zu machen. Die Gewissheit, nicht alleine zu sein, das ist das, was diese Unterstützung auch gibt. Schauen wir auf das nächste Foto. Die Frau in der gelben Jacke heißt Tanja. Und Tanja ist eine ganz einfache Bäuerin. Sie liebt Tiere. Sie ist alleinstehend und kümmert sich um allerlei Tiere. Und sie wohnt in der Region Kiew. Und das ist auch eine Region, die Russland versucht hat einzunehmen. Und die ersten 6 Wochen des Krieges hielt Russland ihr Dorf unter Besatzung. Und während dieser Zeit war Tanja diejenige, die im Dorf Medikamente organisiert hat, die Lebensmittel organisiert hat und Dinge von A nach B gebracht hat, die Handys aller Nachbarn bei sich mit dem Generator aufgeladen hat, damit die in Kontakt mit ihrer Familie kommen konnten. Und wir lernten sie eine Woche nach der Befreiung kennen, als wir in dieses Dorf gekommen sind. Und da ist dieses Foto entstanden, was eine sehr skurrile Situation zeigt. Da ist mein Mann Jeff in vorne und er hält so ein, er steuert eine Drohne auf diesem Foto. Weil Tanja mit dieser seltsamen Bitte zu uns kam. Sie hat gesagt, ich vermisse meinen Nachbarn. Er ist mein Freund gewesen und ich vermute, dass er irgendwo verletzt im Wald liegt. Aber als die Russen gegangen sind, haben sie das gesamte Gebiet vermint und es ist gefährlich, dahin zu gehen. Könnt ihr nicht eine Drohne besorgen und mir helfen, nach meinem Nachbar zu suchen? Und das ist die Lebensrealität, mit der wir häufig konfrontiert sind. Und das war die Bitte, mit der Tanja uns begegnet ist und wo dieses Foto entstanden ist. Und sie fand und identifizierte viele Nachbarn, ganz normale Männer, die ihr Leben gelassen haben in diesen 6 Wochen. Und sie hat uns besonders von einer Person erzählt. Sie hat gesagt, ich habe in seinen Jackentaschen gesucht, ob es was gibt, was mir hilft, ihn zu identifizieren. Und da habe ich ein Tagebuch gefunden. Und es muss ein paar Tage vor Ostern gewesen sein. Da hat er Bibelverse aufgeschrieben in diesem Tagebuch, hat Gebete aufgeschrieben, hat praktisch seine Gespräche mit Gott festgehalten und auch seine Angst. Und Tanja sagt, das war ein gottesfürchtiger Mann. Das sieht man. Und er hat mich berührt, seine Worte in diesem Buch zu lesen. Von diesen Notizen hat sie seine Verwandten ausfindig gemacht. Er hat kleine Kinder, eine Frau. Und sie hat uns diese Frage gestellt: Warum nimmt Gott so einen Mann zu sich? Warum nicht jemand wie mich, den doch sowieso niemand vermissen würde? Aber er hat Menschen, die ihn geliebt haben. Er war ein guter Mensch. Warum lässt er mich hier und nimmt jemand anderen zu sich? Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie sich Menschen plötzlich anfangen, wirklich die richtigen Fragen im Leben zu stellen, tiefe Fragen zu stellen, die wirklich an die Wurzel gehen, die auch religiöse Konstrukte, denen wir alle so leicht glauben, die plötzlich anfangen zu bröckeln oder in sich zusammenzufallen. Das ist eine offene Tür, um gute Gespräche zu führen und wirklich Menschen herauszufordern, einmal zu überdenken, was sie vielleicht vom Leben denken oder sogar auch von Gott denken. Dass man nicht in den Himmel kommt durch seine guten Taten, sondern dass Gott jeden Einzelnen liebt und einen Sinn hat für das Leben jedes Einzelnen. Und dass wir es nicht wegwerfen dürfen und es nutzen sollen, diese Zeit, die uns Gott gibt. Und das ist eine Frage, die so viele Menschen in der Ukraine heute umtreibt. Wer weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Im Angesicht des Krieges stellt sich diese Frage plötzlich sehr schnell. Ich glaube, wir haben hier den Luxus, uns diese Frage vielleicht erst im hohen Alter zu stellen und vielleicht die ersten paar Jahrzehnte unseres Lebens doch relativ sorglos vielleicht mit unserer Zeit umzugehen oder mit dem, was wir machen. Und der Krieg, er wirklich sticht diese Frage ins Herz. Was machst du mit deiner Zeit? Und wo verbringst du die Ewigkeit? Wie komme ich zu Gott? Und was möchte Gott von mir? Und Tanja, durch diese Gespräche heute, 2 Jahre später, ist sie wirklich zum Licht in ihrem Dorf geworden. Sie hat wirklich erkannt, dass Gott sie liebt. Sie persönlich. Dass er nicht nur Menschen liebt, die tolle Dinge tun oder die was für andere machen, sondern dass es um jeden Einzelnen geht, sogar um sie. Heute ist sie in ihrem Dorf diejenige, die zu Menschen nach Hause geht, sie besucht, für sie betet, die uns anruft und sagt: Hey, könnt ihr kommen? Ich habe hier eine Person, die braucht wirklich Gebet, die braucht eine Bibel. Und einfach ein Licht für ihr Dorf geworden ist. Wir haben noch nie die Frage gehört in der Ukraine: Warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frage, die ich nur in Deutschland höre. Dort stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Jeder weiß die Antwort darauf. Gott ist nicht schuld an diesem Krieg. Unser Nachbarland ist schuld, das sich entschieden hat, uns zu überfallen im Schlaf. Gott hat damit nichts zu tun. Aber Menschen, die Gott kennen, die Jesus kennen, die reagieren auf diesen Krieg und gehen damit anders um als Menschen, die ihn nicht kennen. Es ist eine überwältigende Liebe, Freude, Gastfreundschaft, die wir erfahren von Menschen, die alles verloren haben, wie diese alte Frau, die im Lehm gesiebt hat und uns plötzlich in ihrem Haus was auseinanderfällt, Essen auftischt, dass sich der Tisch biegt und die letzte Kartoffel rausholt und schält und den Gästen serviert, weil sie einfach verstanden hat, worum es im Leben wirklich geht. Nicht sich irgendwas zu horten, das kann morgen weg sein, nicht irgendwas zurückzuhalten, sondern sich bewusst zu sein, dass dieses Leben nicht für immer ist und die Entscheidungen, die wir heute treffen, so eine Relevanz haben für die Ewigkeit und auch, wie wir unser Leben jetzt leben. Für uns ist es ein Privileg, diese Momente zu erleben, mehr Menschen zu sehen, die wirklich in das Reich Gottes strömen, die plötzlich realisieren, was wirklich zählt und Hoffnung finden, sogar in solchen schrecklichen Lebensumständen. Und ich glaube, alle diese 3 Frauen haben eins gemeinsam, dass sie ein absoluter Niemand sind. Die Welt kennt nicht ihren Namen, sind ganz normale Personen, eine Waise, eine alte Frau, eine Bäuerin, keine Helden. Alles, was sie getan haben, ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Zu sagen: Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Was möchtest du, was ich heute tue? Und Jesus ist derjenige, der Großes durch sie getan hat und weiterhin tut. Nicht, weil sie so groß sind, sondern weil er groß ist. Und eine alte Frau plötzlich zur Motivation für alle ihre Nachbarn wird, nicht die Hände in den Schoß zu legen. Niemand hat eine Entschuldigung, wenn sie dort steht. Wer hat dann eine Entschuldigung, nichts zu tun und zu deprimieren oder zu verzweifeln? Eine junge Frau, die von einer Waise, die 2-mal vom Krieg getroffen wurde in ihrem jungen Leben, zum Licht wird für ihr ganzes Land und so viel Hoffnung bringt, so vielen jungen Menschen, die Dinge erlebt haben, die eigentlich kein Kind erleben soll. Und eine einfache Bäuerin, die plötzlich wirklich zum Licht für ihr Dorf geworden ist und da so viel Veränderung bringt. Ich weiß nicht, aber vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Person wieder. Das junge Mädchen allein in einer fremden Stadt, die Frau im hohen Alter oder jemand, der sich eher um Haus und Hof kümmert und vielleicht nicht so Tolles jeden Tag erlebt. Vielleicht fragst du dich, was Gott schon Großes durch dich tun kann. Und da möchte ich dich daran erinnern, dass er Großes tun kann, nicht weil du groß bist, sondern weil er groß ist und sich durch dich arbeiten möchte. Und wir müssen ihn auch lassen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir in der Hand haben. Nicht einen Zaun zu bauen und sagen, Jesus, nicht weiter, sondern vielmehr diesen Zaun vielleicht einzureißen. Zu sagen, Gott, hier ist mein Leben und ich möchte, dass du dich darin verherrlichst. Bereit sein, unser Leben zu verschwenden, sogar für ihn. Und wir sehen Vorbilder dafür in der Bibel, zum Beispiel den Propheten Jeremia, der den Gott als Sprachrohr benutzt hat in Israel, um zu verkünden, es wird eine Invasion geben. Die Babylonier werden kommen, Jerusalem überfallen und es komplett zerstören. Das war seine Message. Er wusste, was Gott machen wird. Und trotzdem blieb er dort in Jerusalem bis zum Schluss. Er blieb sogar dort, als alle anderen schon weg waren, steht Jeremia in den Ruinen Jerusalems. Und diejenigen, die dort sind, sind nur noch die Ärmsten der Armen. Das ist eine Situation, in die ich mich ziemlich gut reinversetzen kann. Weil genau das Gleiche auch an solchen Orten, in solchen Dörfern passiert. Die zurückbleiben, die Ärmsten der Armen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jeremia dort geblieben ist, er hatte die Möglichkeit zu gehen, die Freiheit einfach zu gehen. Und er hat sich hineingenommen in diesen Schmerz der Menschen, um ihnen beizustehen bis zum Schluss. Und als nach 70 Jahren der König den Juden im Exil gesagt hat, ihr könnt in eure Heimat zurückkehren, gab es erstaunlicherweise nicht so viele Freiwillige, sondern Esra und Nehemia mussten sogar loswerfen, um zu entscheiden, wer von den Familien nach Jerusalem ziehen musste, weil da niemand hin wollte. Was gab es da schon? Es war zerstört, es lag in Ruinen und obwohl alle Propheten darüber gesprochen haben, Gott wird sein Volk in sein Land zurücklassen, als der Moment kam, wollte keiner gehen. Und die Menschen taten eigentlich das, was gut für sie und ihre Kinder war, und blieben in Babylon. Dort, wo sie sich ein Leben aufgebaut hatten, ein Haus aufgebaut hatten, wo es irgendwie vorhersehbar und sicher war und mit Sicherheit besser, als zurückzugehen in diese Ruinenstadt Jerusalem. Entgegen all dem, was Gott gesprochen hatte. Und ich glaube, dass das so eine grundlegende Wahrheit vielleicht über unser Wesen als Menschen offenbart. Dass wir eine sehr, sehr begrenzte Perspektive haben. Worauf wir uns fokussieren, ist uns selbst, unsere Familie, unser Umfeld, unsere Gemeinde, unser Land. Und Gott hat eine ganz andere Perspektive. Er schaut über unsere Grenzen hinweg und sieht das große Ganze. Er sieht die ganze Welt, er sieht die Nation. Und Gottes Ziel, war nie nur, dich zu erreichen oder die Gemeinde oder Deutschland, sondern immer das große Ganze. Und ja, zu all dem, zu dir, zur Gemeinde, zu Deutschland. Aber durch dich, durch die Gemeinde, durch Deutschland, die Nation zu erreichen, das ist sein Ziel. Nicht für uns sein Königreich zu bauen, sondern durch uns. Durch uns sein Königreich auf dieser Welt aufzurichten. Und der Apostel Paulus folgte genau dieser Mission. Und auf seinen Reisen erzählt er auf, was er dort erlebt. Und er spricht von Hunger, schlaflosen Nächten, von Bedrängnis, von Gefängnis. Und wenn wir ehrlich sind, sind das doch alles solche Dinge, die wir in unserem Leben gerne vermeiden möchten, was wir bestimmt nicht für unsere Kinder uns wünschen. Und wenn Paulus seine Errungenschaften aufzählt, sein Prestige, seine Stellung in der Gesellschaft, sein Ansehen in den religiösen Zirkeln. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir das vielleicht auch gerne. Aber Paulus sagt im Philipperbrief: Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Und Unrat ist wirklich eine Beschönigung des Übersetzers hier. Was im griechischen Original steht, ist das, was ich hier nicht sage, aber das, was man in der Toilette runterspült. Das meint Paulus mit Unrat. Das sind unsere Errungenschaften, unser Prestige, die Dinge, auf die wir wirklich stolz sind, die wir so auf so einem Silbertablett häufig vor uns hertragen. Guck mal, was ich alles erreicht habe in meinem Leben. Mein Abschluss, meine Position, meine Familie, meine Kinder. Das tragen wir gerne so vor uns her und präsentieren das. Und ist es nicht manchmal auch so, dass wir mit so einem Silbertablett vor Gott kommen und schon so ein bisschen ihm ganz gerne zeigen wollen, was wir alles für ihn Tolles tun, was wir für ihn doch alles so machen? Wisst ihr, wie Paulus das nennt? Das, was man in der Toilette runterspült. Das bietet ihr Gott da. Das ist das, was er sagt. Weil das alles nichts ist im Vergleich zu dem, was die Erkenntnis von Jesus Christus ist. Und es Gott nicht darum geht, was wir für tolle Dinge tun. Für ihn vielleicht sogar. Es geht ihm um was ganz anderes. Um unser Herz und nicht die Dinge, die wir denken, dass wir sie vielleicht für ihn sogar tun. Und das bringt uns zu dieser Frage, was möchte ich für mein Leben? Ein gutes Leben oder ein Leben, was Gott gefällt? Und die Realität des Lebens in der Ukraine ist ziemlich nah am Tod. Nachts sage ich zu meinem Mann, gute Nacht, eher wie auf Wiedersehen. Und das seit 2 Jahren. Und man spürt dieses Gewicht von der Situation um einen rum und dass der Tod einfach sehr nah ist. Und wenn wir an Orte wie Cherson fahren, dann erleben wir immer wieder unglaubliche Bewahrung. Aber gleichzeitig fühlt man sich wie das Kamel, was okay noch einmal durchs Nadelöhr gegangen ist, aber beim nächsten Mal, wer weiß, ob das nochmal klappt. Und irgendwo findet man in sich drin, finden wir den Mut zu fahren. Aber die Wahrheit ist, wir fahren alleine und wir sterben alleine. Und es ist mit eurem Gebet, dass uns wirklich diese Gewissheit gibt, dass es nicht nur um uns geht, dass da was Größeres passiert, dass Gott was Größeres tut, dass es nicht nur wir alleine sind, die irgendwo hinfahren, sondern dass eine Gemeinde, andere Gläubige sich dem anschließen, obwohl sie nicht neben uns im Auto sitzen, aber mit uns dort sind. Wir spüren diese Gebete. Und in dieser Gemeinde gibt es eine Frau, die mir mal was erzählt hat, was mich bis heute immer wieder bewegt. Sie sagt, meine Tochter hat 2 Playmobil-Figuren und eine hat sie Marie genannt und die andere Jeffin. Und abends betet sie für Marie und Jeffin. Und das sind die Dinge, die immer wieder Mut geben, wenn eigentlich eher Verzagtheit der Geist ist. Zu realisieren, dass es Eltern gibt, die auch ihre Kinder vielleicht nicht vor allem Schlechten bewahren möchten oder die abschirmen möchten, die ihren Kindern beibringen, ja, diese Welt ist gefallen, es gibt Sünde, es gibt das Böse und Unschuldige leiden darunter. Früher oder später werden sie damit konfrontiert sein und ihnen eine geistige Ausrüstung mitgeben, Gebet, wie man auch solchen schwierigen Dingen begegnen kann. Viele hören gerne unsere Geschichten und beneiden so die Wunder, die Gott auch immer wieder tut und die wir so viel erleben. Viel mehr in diesen letzten 2 Jahren als in meinen 27 Jahren davor. Und ja, wir hätten gerne, dass Gott so viele Dinge für uns tut, oder? Und gleichzeitig sichern wir uns doch auf allen Ebenen in unserem Leben gegen alles Mögliche ab und machen dort Gott vielleicht arbeitslos. Spielen wir Gott in unserem Leben? Bauen wir Grenzen? Sichern wir uns ab? Machen wir uns da doch noch eine Hängematte hin, Fallseil, dass wir nicht so tief fallen können? Und dieser eine Satz, den jemand mal zu mir gesagt hat, hat wirklich mein Leben sehr geprägt. Bring dich in eine Situation, in der du ein Wunder brauchst. Und dann findest du heraus, wie es um dein Glauben steht. Ob du wirklich glaubst, dass Gott dich sieht und dass er dich hört und dass er deine Not sieht und dass er darauf antworten wird. Oder versuchen wir nicht doch immer, uns gar nicht erst in seine Bredouille zu bringen und alles Mögliche zu tun, um Zäune aufzubauen, damit uns ja nichts passiert, wo wir dann doch nochmal Gott brauchen könnten. Ist das dieses Vertrauen Praxis oder vielleicht doch nur Theorie in unserem Leben? Und in Deutschland sind wir bekannt für unsere Effizienz. Wir finden immer gute Lösungen und sind orientiert darauf, eine Lösung zu finden. Gleichzeitig, glaube ich, lehrt uns diese Geschichte von Jesus und Lazarus, dass es nicht immer darum geht, Lösungen zu finden. Nicht im Krieg, vielleicht auch nicht hier, sondern häufig geht es doch darum, einfach die Last zu teilen, Menschen beizustehen. Und kein leidendes Herz wurde jemals durch ein schlaues Wort getröstet, sondern dadurch, dass jemand da ist und die Last mitträgt. Können wir Jesus imitieren, der die Lösung schon kannte und es nicht für Verschwendung gehalten hat, trotzdem mit den Trauernden zu trauern und bei ihnen zu sein? Und zuletzt möchte ich zurückkommen auf die drei Frauen. Ich glaube, wenn wir denken, wir müssten jemand Besonderes sein oder jemand Tolles sein, um irgendwas Großes für Gott zu tun, ist das die größte Lüge, der wir auf den Leim gehen können. Du brauchst keine Macht, du brauchst keinen Einfluss, um was für Gott zu tun, um eine Veränderung zu bringen. Ich glaube, das ist das, was diese Geschichten dieser drei ganz normalen Frauen euch vielleicht lernen können, uns vielleicht lernen können, die nicht besonders sind, deren Namen die Welt nicht kennt, aber die viele, viele Menschen um sich herum zu Jesus gebracht haben, seine Liebe gezeigt haben, zu Menschen, die leiden, die sich die wichtigen Fragen im Leben stellen und die nach Antworten suchen. Und alles, was wir brauchen, um Dinge für Gott zu tun, ist ein Herz, das bereit ist zu dienen, das demütig ist vor Gott und vielleicht Mauern einzureißen, die wir um unser Leben gebaut haben, um uns sicher zu fühlen. Ich möchte gern für uns beten. Jesus, Herr, ich danke dir so sehr für diese Gemeinde, Herr, für diese Menschen, die du alle zu dir rufst, zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit, Jesus. Ich danke dir, dass wir uns hier zusammenfinden dürfen an diesem Ort und dass wir gemeinsam wachsen dürfen, indem wir dich kennenlernen und wie wir auch andere mit dir bekannt machen wollen, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass jede Person hier, die das Gefühl hat, sie kann nichts für dich tun oder was kann ich schon machen in meinem Leben, Herr, dass du ja wirklich Mauern einreißt, dass du in die Herzen kommst, Jesus. Und nur wenn wir dich wirklich erleben in unserem eigenen Leben, Herr, dann können wir diese Erfahrung nicht mehr für uns behalten, dann möchten wir das teilen mit anderen. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns dabei hilfst, dass du derjenige bist, der sich in unserem Leben groß macht, verherrlicht, dass es weniger um uns geht und vielmehr um dich. Und vielmehr um das, nicht was du für uns machst, sondern was du auch durch uns tun möchtest, Jesus. Herr, du bist der Herr der ganzen Welt. Was für ein Privileg, dass du uns ausgewählt hast, um deine kostbare Botschaft in diese Welt zu tragen, in diese Stadt, in dieses Land, in diese Welt, Jesus. Und ich bete, dass du ein Feuer dafür in unser Herz legst und dass du uns dazu ausrüstest. In Jesus' Namen. Amen.